Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ein kleines Schnapszählchen ist es ja, die 55. Folge. Das ging ja nun wahnsinnig schnell mit unserer Sendung. Und herzlich willkommen alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer. Und Wolfgang Back auch begrüßt auch Wolfgang Rudolf in
der
Runde.
Jetzt hast du gerade nochmal so die Kurve gekriegt.
Ja. Ich habe gemerkt, ich habe falsch angefangen. Ja. Und wir haben in dieser Sendung, haben wir uns vorgenommen, etwas über Reizsysteme zu machen. Das sind also Festplatten, die man mit einem Backup quasi versehen kann und anders versehen kann. Das ist eine interessante
Lösung.
Die
unterschiedlichen Versionen, die es dafür gibt und was sie können und was sie tun, wofür man sie einsetzen soll. Ja, und dann ging durch die Presse die Meldung, dass HP billige Tinte verkaufen würde. Da haben wir den Vertriebsleiter angerufen und haben gefragt, stimmt denn das so? Und er sagt uns dann, was sich geändert hat bei HP und dass sie natürlich nach wie vor Qualitätstinte verkaufen, billige.
Nur die Kartuschen sind was kleiner und dafür sind sie was billiger.
Oder was größer.
Und für die Profis sind sie wieder teurer. Ja. So, aber jetzt zum Anfang haben wir einen Gast in der Telefonleitung. Es ist Dr. Holger Bast vom Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken. Und es geht um Navigationsgeräte. Und das, was ich mir so gedacht habe dabei, dass Sie herausgefunden haben, dass man dieses Traveling-Salesman-Problem besser lösen kann, schneller lösen kann und damit im Navigationssystem besser zum Ziel kommt. Ist das so?
Also es ist nicht das Traveling-Salesman-Problem. Soll ich gerade mal den Unterschied erklären?
Ja, klar.
Ja, also beim Traveling-Salesman-Problem, da hat man Folgendes. Stellen wir uns mal die Deutschland-Straßenkarte vor und nehmen wir mal 10 große Städte, Köln, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart und so weiter.
Saarbrücken auch, oder?
Saarbrücken, ja, da bin ich, würde jetzt nicht zu den großen Städten zählen. Das Traveling Salesman Problem wäre jetzt, Sie haben diese 10 Städte und Sie wollen sie jetzt alle besuchen.
Mhm.
In welcher Reihenfolge auch immer und Sie wollen so wenig wie möglich reisen. Das heißt, Sie sollten natürlich nicht von Hamburg nach München und dann wieder nach Kiel. So, in welcher Reihenfolge soll man die jetzt besuchen? Da gibt es ja sehr viele verschiedene Reihenfolgen.
Mhm. Ist immer noch ein großes Problem, auch für die schnellsten Computer.
Ja, eben, weil es so viele, wenn es nämlich nicht, wenn es 10 verschiedene Städte gibt, gibt es 10 Fakultätmöglichkeiten, 10 mal 9 mal 8 und so weiter, kann man sich überlegen. Und wenn man 100 Städte hat, dann wird das schnell sehr schwierig. Mhm. Das ist aber nicht das Problem, was man hat, wenn man ein Navigationssystem benutzt.
Sondern, aber ist das nicht so ähnlich? Wenn ich von Saarbrücken nach Köln will?
Das ist anders. Wenn ich von Saarbrücken nach Köln will, will ich einfach den kürzesten Weg von Saarbrücken nach Köln. Ich habe nicht 10 Städte, die ich in einer bestimmten Reihenfolge besuchen will. Ich kann ja vielleicht gerade mal erklären, wie die bisherigen Navigationssysteme das so machen. Da versteht man auch den Unterschied noch mal besser. Ich erkläre erst mal das einfachste Verfahren, weil so ganz einfach ist das nämlich nicht. Wenn wir jetzt diese Straßenkarte vor uns haben und sollen jetzt sagen, wie kommt man denn am schnellsten von Saarbrücken nach Köln? Ich habe jetzt nur die Straßenkarte vor mir und ich weiß auch, wie lang die einzelnen Straßen sind und wie schnell man darauf fahren kann. Das wäre jetzt, wie mache ich denn das? Nicht klar, wie man das löst. Und das ist auch nicht leicht. Ich beschreibe jetzt erstmal das einfachste Verfahren vielleicht. Das Problem ist, bevor ich die Route nicht gefunden habe, weiß ich ja überhaupt nicht, wo ich langfahren soll.
Genau.
Es könnte ja sein, dass ich erstmal ein ganzes Stück nach rechts fahren muss, weil da komme ich dann auf eine schnelle Autobahn und das ist der kürzeste Weg. Es könnte sogar sein, dass ich ein ganzes Stück erstmal nach unten fahren muss, weil ich da dann auf eine schnelle Autobahn komme oder aus irgendwelchen Gründen auf einen Weg, der halt der schnellste ist. Was man dann machen muss, erstmal das einfachste Verfahren jetzt, man muss wirklich die ganze Nachbarschaft absuchen. Man muss alle Möglichkeiten absuchen. Das kann man sich vorstellen wie so eine Welle. Ich bin jetzt in Saarbrücken und will nach Köln. Ich suche jetzt meine ganze Umgebung ab und dann mache ich das immer weiter und immer weiter. Und da gucke ich mir einfach alle möglichen Wege an. Und diese Welle wird größer und größer und irgendwann bin ich dann bei Köln angekommen. Und jetzt habe ich alles abgesucht. Den ganzen Kreis, der den Radius von der Entfernung Saarbrücken-Köln hat.
Ja, ich sehe das bei meinem Navigationssystem, der rechnet zum Teil, macht er 100.000 Knoten dabei, die er durchrechnet. Das genau. Ist ja so etwas. Ne?
Ganz genau, das ist das Problem, weil man weiß ja vorher nicht, welches der Weg ist. Und deswegen muss man diesen ganzen Kreis mit dem Radius von Saarbrücken nach Köln ausrechnen. Und man muss im Prinzip im einfachsten Fall alle Straßen, die in dieser Scheibe, wenn man sich das mal so vorstellt, ausprobieren. Und das sind wirklich Millionen.
So, und jetzt kommt Max Planck. Was machen die?
Vor Max Planck kommt noch was anderes. Die Navigationssysteme sind schon etwas schlauer. Die haben nämlich schon einen Trick eingebaut. Sonst wird das Ding nämlich Minuten rechnen. Was machen die? Folgenden Trick. Wenn ich 100 Kilometer von Saarbrücken weg bin und auch noch 100 Kilometer von Köln, dann sagt sich das Navigationssystem, jetzt gucke ich mir nur noch die Bundesstraßen an. Oder sogar, jetzt gucke ich mir nur noch die Autobahnen an.
Ja.
Weil,
Sinn.
Ja, in
macht
der Mitte, ja, so, das machen die und jetzt brauchen sie sich nicht mehr die ganzen Feldwege in der Mitte anzugucken, sondern nur noch nah an Start und Ziel guckt man sich alle Wege an. Jetzt geht's in Sekunden statt Minuten. Jetzt habe ich aber auch ein Problem, weil das stimmt nämlich nicht immer. Gerade wenn man von Saarbrücken nach Köln fährt, gibt's nämlich ein Stück, wo man von der Autobahn abfahren muss, nicht wahr? Kurz vor Koblenz fährt man ab bei Main oder Mendig und fährt dann bei Main oder Mendig wieder auf die Autobahn drauf.
Genau, ja.
Ja, und das kann dann passieren, dass das System das nicht findet, weil ich dachte, in der Mitte fahre ich immer nur auf Autobahn. Mhm.
Aber jetzt kommt Max Planck.
Jetzt kommt Max Planck, genau.
Ja.
Und wir hatten jetzt eine Idee und diese Idee ist radikal anders, als wie man das vorher gemacht hat. Und 100-mal schneller, was erstaunlich ist, weil es wurde einiges schon zu dem Thema geforscht. Die Idee erkläre ich jetzt mal kurz. Und zwar gibt es da diese sogenannten Transitknoten. Und die berechnen wir vor. Das ist eine sehr kleine Menge von Knoten, klein im Vergleich zu, was da überhaupt an Daten ist. Ich muss vielleicht kurz was zu Knoten sagen. Was ist ein Knoten? Ein Knoten ist ein Punkt, wo mehr als zwei Straßen zusammentreffen. Also jede Kreuzung praktisch, auch eine T-Kreuzung. Davon gibt es, wenn man mal die Karte von ganz Westeuropa nimmt, den ganzen Straßengrafen, 20 Millionen von diesen Knoten, sehr viele. Und davon wählen wir jetzt 10.000 aus, die Transitknoten. In Deutschland wären das vielleicht 1.000 oder so.
Mhm.
Die berechnen wir jetzt sehr geschickt vor. Das werde ich jetzt wahrscheinlich in diesem Interview nicht erklären können. Ich kann Ihnen aber die besondere Eigenschaft dieser Knoten erklären. Und das ist schon interessant. Die haben nämlich jetzt folgende Eigenschaft. Wenn ich in Saarbrücken bin, dann gibt es 10 dieser Knoten um Saarbrücken herum, sodass, wenn ich von Saarbrücken weit weg fahre, fahre ich durch einen dieser 10 Knoten. Das ist deswegen, das ist intuitiv, nicht? Wenn Sie von zu Hause wegfahren und Sie machen eine weite Reise, dann fahren Sie, gibt's nur ganz wenige Arten, wie Sie da aus Ihrer näheren Umgebung rausfahren. Entweder fahren Sie über die Autobahn raus oder über die oder auf den Verteilerkreis. Das entspricht den Transitknoten. Die haben diese Eigenschaft, die ich gerade erklärt habe.
Mhm. Ja, also jetzt haben wir die Knoten. Und wie finden Sie denn jetzt die Strecke da in Mendig, da wo das andere versagt?
Das Tolle an den Transitknoten ist, das sind so wenige, dass ich alles vorberechnen kann. Ich muss überhaupt nichts mehr suchen. Von Saarbrücken gibt es diese 10 Knoten, über die ich rausfahre aus meiner näheren Umgebung. Alle die Wege zu diesen 10 Knoten habe ich vorberechnet.
Ja.
Auch wie man die 10 Knoten, die da, wo Sie sind, um Köln herum, mit derselben Eigenschaft, da habe ich auch alles vorberechnet. Und wie ich von irgendeinem Knoten zu irgendeinem anderen Knoten komme, das habe ich auch alles vorberechnet. Das kann ich machen, weil es so wenig sind.
Ja.
Was ich jetzt machen muss, wenn ich von Saarbrücken nach Köln will, jetzt muss ich nur noch ausprobieren, über welchen der 10 Knoten soll ich aus Saarbrücken rausfahren und über welchen der 10 in Köln reinfahren. Ich muss jetzt 10 mal 10 gleich 100 Möglichkeiten ausprobieren. Für jede dieser Möglichkeiten habe ich schon alles vorberechnet, muss ich nur noch zusammensetzen. Ich muss diese 100 Möglichkeiten ausprobieren und das geht extrem schnell, 100 mal schneller als die Verfahren vorher.
Ja, aber was machen Sie mit dem Zwischenstück, wenn Sie aus Saarbrücken rauskommen und in Köln reinkommen? Ist doch eine ganze Strecke, lange das, Strecke dazwischen.
Das habe ich auch alles vorberechnet.
Aha.
Der Punkt ist, dass diese Knoten, das sind so wenige, dass ich zwischen jedem Paar von Knoten alles vorberechnen kann. Man macht es etwas geschickter, dass man nicht wirklich die Strecke vorberechnet, sondern nur die Distanz und darüber kann man die Strecke schnell rekonstruieren. Mhm. Aber das kann ich jetzt in Kürze nicht erklären.
Ja, klar, gibt es denn da schon, gibt es schon ein Navigationsgerät, was damit arbeitet?
Die Idee ist ja brandneu, dauert schon eine gewisse Zeit, bis sowas dann in ein tatsächliches Produkt eingebaut wird. Wir haben aber so einen grafischen Prototypen gebaut, so ähnlich wie Google Maps oder Yahoo Maps, das kennt ja jemand, jeder. Das, ja, sowas haben wir gebaut, wo man sich das am Computer angucken kann.
Also brandneue Informationen, die haben wir sehr gerne und ich freue mich drauf, wenn ich das mal in einem Navigationsgerät sehe und ich werde da schneller irgendwo hingeschickt und brauche nicht eventuell erst die Meldung zu bekommen, wenn ich dran vorbei bin. Das gibt es ja auch bei manchen langsamen Navigationsgeräten.
Ja, das, ja.
Ja, so, vielen Dank, dass wir mit Ihnen sprechen konnten.
Ja, gut.
Und wir hoffen, dass das Ganze was wird.
Ja,
danke sehr.
Hoffen wir auch. Bitteschön. Dann. Tschüss.
Immer wieder erreichen mich E-Mails mit Fragen zu RAID-Systemen. Was ist das eigentlich? Nutzt das was? Hat das Sinn? Wird mein Rechner dadurch schneller? Wie sicher ist RAID? Und vor allen Dingen, es gibt so viele unterschiedliche Sachen. Als vor rund 20 Jahren an der Universität in Kalifornien in Berkeley RAID aus der Taufe gehoben wurde, war die Speicherung großer Datenmengen noch eine reichlich knifflige Angelegenheit. Die Rechenzentren haben damals sogenannte SLEDs, S-L-E-Ds gebraucht, Single Large Expansive Disk. Das waren so 14 Zoll Formate und die haben dann versucht, das zusammenzupacken, um damit höhere Geschwindigkeiten zu erreichen und sind dann auf die Idee gekommen, Mensch, dazu kann man ja nicht nur große Platten zusammenpacken, also nicht nur größere Geschwindigkeiten, sondern ich mache mir eine Platte aus vielen kleinen, die sieht so aus wie eine. Und dann kam auch noch dazu, dass man diese Sachen nun redundant machen kann, wenn mal eine Platte ausfällt. Eine ziemlich komplizierte Geschichte. Wolfgang Back, hast du ein RAID-System bei dir zu Hause laufen?
Ich habe ein redundantes Array of Independent Disks. Ist also nämlich die Abkürzung von RAID. Also Redundant Array of Independent Disks. Mhm. Habe ich.
Und dann also eine Anzahl unabhängiger Platten.
Genau, ich habe zweimal 200 Gigabyte Platten in meinem Laptop. Da habe ich auch gesehen, irgendwo gibt es ein Stückchen Software, da steht RAID dran, also RAID. Und da könnte ich mir die Level einstellen, aber bei mir steht er noch auf 0. 0 heißt, das hat überhaupt nichts mit RAID zu tun, sondern jede Platte hat auch einen anderen Namen und jede Platte ist für sich. Ich müsste den wahrscheinlich auf 1 stellen oder irgendwo. Dann könnte ich die Daten spiegeln. Also, was auf die linke Platte kommt, käme dann auch auf die rechte Platte. Oder irgendwie wird das gemanagt werden.
Wolfgang Back, jetzt wird es ja noch komplizierter. Ja. Wir haben einen Telefongesprächspartner in der Leitung von der Firma ICP Vortax Computersysteme GmbH. Herr Frick, Sie sind Spezialist für RAID-Systeme. Können Sie uns aus unserem Wirrwarr heraushelfen?
Ja, guten Tag erstmal.
Guten Tag.
Kann ich ja gerne tun. Also zuerst einmal, Sie haben ja die Historie von RAID eigentlich ganz gut dargestellt. Wobei man sagen muss, diese Abkürzung RAID hieß ganz am Anfang da mal Redundant Array of Inexpensive Disks. Weil Sie gerade, wie Sie schon vorher eingangs erwähnt haben, ganz am Anfang eben diese teuren, hochkapazitiven Laufwerke haben mussten. Und man ja quasi auf kostengünstigere, kleinere Laufwerke, Festplattenlaufwerke wechseln wollte. Und das Problem ist dann eben gewesen, um die Kapazität zu erreichen, die man benötigt hat, musste man dann mehrere dieser Laufwerke zusammenschalten zu einem Array, also zu einem Verband quasi, um die Kapazität zu erreichen, die man haben wollte. Und wenn man eben mehrere Geräte hat, wo Mechanik ins Spiel kommt, dann steigt natürlich das Risiko, dass so ein Gerät ausfällt und damit quasi alle Daten verloren gehen.
Ist mir gerade passiert. Mit einer 200 Gigabyte Platte war schöne Musik drauf, die beste Musik, die ich hatte. Crash, weg. Irgendwie, ich komme nicht mehr dran.
Stell dir mal vor, wenn deine Platte voll gewesen wäre, dann hättest du kein Hobby mehr gehabt. Jetzt kannst du von vorne anfangen. Ist doch was Schönes.
Ja, genau.
Herr Frick, was brauche ich denn, um ein RAID-System aufzubauen? Muss ich Hardware haben? Muss ich ein Interface dafür haben? Oder reicht dazu auch Software?
Sie können grundsätzlich so ein RAID-System sowohl über Software als auch über Hardware realisieren, wobei Software dann eben heißt, Sie haben letztendlich ein Programm, das auf Ihrem Computer abläuft und das diese RAID-Funktionalität darstellt. während Sie bei einer Hardwarelösung in der Regel eine unabhängige Controllerkarte mit einem eigenen Prozessor und einem eigenen Speicher haben. Das heißt, da wird die Verwaltung von so einem RAID-System dann eben von dieser Controllerkarte übernommen.
Kostet keine Rechnerleistung und läuft unabhängig vom Rechner selbst.
Ist damit unempfindlich auch gegen äußere Einflüsse, Viren oder Abstürze vom ganzen Computersystem, führen eben nicht zu Inkonsistenzen der Daten auf den Festplatten im RAID-Verband.
Wie viele Platten
gibt es RAID-Viren?
Es gibt Viren, die den Computer lahmlegen und die damit so ein RAID, Sie haben ja vorhin ein Beispiel gebracht, ich nehme jetzt zwei Festplatten und ich kopiere quasi die Daten auf beide Festplatten. Und stellen Sie sich vor, der Computer kopiert sich die Daten auf die eine Festplatte und zwischendrin gibt es irgendeinen Absturz vom Computer durch ein Virus, dann haben Sie eine Inkonsistenz, dann haben Sie auf der zweiten Festplatte andere Daten stehen. Jetzt starten Sie neu, woher soll der Computer wissen, welche Daten die richtigen sind? Und vor solchen Zwischenfällen schützt Sie eben ein Hardware-RAID, weil in dem Fall quasi der unabhängige Controller sicherstellt, dass wirklich auf beide Festplatten die Daten noch weggeschrieben werden. Also wir haben einen Sicherheitsvorteil, aber natürlich einen Kostennachteil.
Wie viele Platten brauche ich denn mindestens, um ein RAID-System aufzubauen?
Sie brauchen mindestens zwei Festplatten, um ein RAID darzustellen.
Und was kann ich dann machen? Bin ich dann schneller oder sicherer?
Das hängt ein bisschen von dem RAID-Verfahren ab, das Sie einsetzen. Sie haben vorhin ja schon RAID-Levels erwähnt. RAID 0 ist so ein RAID-Level, dann gibt es RAID 1, gibt noch eine ganze Reihe weiterer.
Was machen die 0 und 1?
Sprechen. Also das RAID 0 ist das sogenannte Striping. Was da passiert ist, eben Daten werden in Blöcke aufgeteilt und dann abwechselnd auf die Festplatten geschrieben. Das heißt, der erste Datenblock wird auf die erste Festplatte, der zweite Datenblock auf die zweite Festplatte. Und wenn Sie dann zwei Festplatten haben, der dritte Datenblock wieder auf die erste Festplatte geschrieben.
Dann wird es schneller, ja?
Genau, das wird schneller, wobei man muss es immer ein bisschen auch sehen, welche Anwendung liegt da. Wenn Sie jetzt schön hintereinander liegende Datenblöcke lesen oder schreiben, wie in unserem Beispielfall gerade, dann haben Sie natürlich den idealen Fall, weil dann addiert sich die Geschwindigkeit der beiden Festplatten auf und verdoppelt sich quasi.
Gut, aber damit habe ich ja noch keine Sicherheit erreicht. Das ist ja nur eine Platte, die ich jetzt habe, die schneller ist oder schneller wirkt, als sie wirklich ist. Was ist denn, wenn ich Sicherheit haben will?
Ja, zuerst mal vielleicht noch zur Geschwindigkeit, wenn Sie ganz kurz noch nur das anzumerken, wenn Sie zum Beispiel jetzt verteilte Zugriffe haben, also wenn Sie zum Beispiel Datenbankzugriffe haben, dann bewegen sich ja die Schreibleseköpfe der Festplatten sehr stark hin und her, um Daten aufzufinden. Und in dem Fall zum Beispiel bringt Ihnen dieses RAID-0-Verfahren schon mal keinen so großen Vorteil mehr, weil ob Sie nun die Schreibleseköpfe von zwei Festplatten von Position A nach Position B fahren oder nur von einer Festplatte, das dauert eben gleich lang. Das heißt, der Geschwindigkeitsvorteil von so einem RAID-0-Verfahren ist besonders dann eben da, wenn Sie große hintereinanderliegende Dateien lesen oder schreiben. Um jetzt zum Sicherheitsaspekt zu kommen, das RAID 1, auch Diskmirrung oder Plattenspiegelung genannt, das ist der einfachste RAID-Level, der eben Sicherheit bietet. In dem Fall werden die Datenblöcke identisch auf zwei Festplattenlaufwerken gespeichert. Das heißt, Sie haben eine 100%ige Redundanz aller Informationen.
Also habe ich doch kein RAID 0 bei mir eingestellt, denn die eine Platte macht gar nichts. Die muss ich also als D ansprechen, wenn ich da drauf will. Was habe ich dann für ein Level dann da?
Dann gar nichts. Wenn du die extra ansprechen musst, hast du gar nichts.
Genau, das nennt man dann oft auch JBOD, Just a Bunch of Disks im Englischen. Also einfach eine Reihe von einzelnen Festplattenlaufwerken.
Jetzt bin ich doch enttäuscht.
Ja, also nichts mit Sicherheit und nichts mit Geschwindigkeit. Ja. Herr Frick, es gibt aber noch weitere Sachen. 0 plus 1 heißt dann, dass beide Verfahren sind, dass ich also sowohl zwei Platten habe, die die Daten verteilt speichern, wie auch dann nochmal zwei Platten dazu zur Sicherheit, dass ich diese spiegele. Aber was geht denn weiter? Was ist denn bei RAID 5 zum Beispiel, was man so oft hört?
Bei RAID 5, da wird einfach ein anderes Verfahren verwendet, um diese Sicherheit zu erhalten. Sie haben bei dem RAID 1-Verfahren ja zwei Festplatten, die identischen Daten speichern. Wenn Sie jetzt eine sehr hohe Kapazitätsanforderung haben, also sehr viele Festplatten benötigen, dann brauchen Sie bei dem RAID 1-Verfahren ja immer die doppelte Zahl an Festplatten. Also die Kosten sind auch entsprechend doppelt so hoch. Man hat sich jetzt überlegt, kann ich ein RAID-Verfahren entwickeln, das Ausfallsicherheit bietet, das aber quasi für diese Ausfallsicherheit einfach weniger zusätzliche Festplatten benötigt. Und genau das erzielen Sie mit diesem RAID-5-Verfahren. Beim RAID 5 haben Sie jetzt mehrere Festplatten, mindestens zwei oder auch mehr, wo Sie Daten speichern nach diesem RAID 0-Verfahren, die also verteilt werden. Und dann haben Sie im Grunde noch eine zusätzliche Festplatte. Auf dieser Festplatte werden dann Sicherheitsinformationen, Paritätsdaten gespeichert.
Es gibt also viele Möglichkeiten, seine Daten zu erhalten. Können Sie ganz schnell noch sagen, am Schluss des Gesprächs, kann ich da jede Festplatte nehmen oder muss das eine bestimmte RAID-fähige Festplatte sein?
Sie können grundsätzlich jede Festplatte einsetzen. Es gibt aber ein paar Dinge zu beachten. Zuerst einmal sollten die möglichst gleich groß sein, weil wenn Sie unterschiedlich große Festplatten verwenden, dann geht eben bei der größeren Festplatte die zusätzliche Kapazität verloren.
Und dann beide von Seagate und beide von Maxtor oder ist das egal?
Das ist eigentlich egal, aber es ist auch noch wichtig, dass Sie ähnlich schnell sind, weil die langsamste Festplatte letztlich die Geschwindigkeit von dem RAID bestimmt. Wenn Sie jetzt natürlich ein RAID im Profi-Einsatz haben, das also sehr dauerhaft belastet wird, dann sollten Sie entsprechend RAID-geeignete Festplatten einsetzen, weil die eben für diesen Dauerbetrieb ausgelegt sind. Normale Desktop-Festplatten sind halt eher dafür ausgelegt, mal belastet zu werden und dann aber auch mal wieder in Ruhe gelassen zu werden.
Was empfehlen Sie dem Privatanwender für seinen Rechner zu Hause? Für ein RAID-System.
Ja, gut, wir haben immer größere Kapazitäten, unsere Daten sind immer wichtiger. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, so ein RAID 1, also so eine Plattenspiegelung einzusetzen. Da tun es zwei handelsübliche Festplatten. Da reicht für den Privatanwender sicherlich auch eine Softwarelösung, wobei es gibt ja auch noch so Lösungen mit einem kleinen BIOS oder die auf dem Motherboard über einen eigenen Chip gemacht werden, die dann vielleicht da noch ein bisschen mehr Sicherheit auch schon beim Booten bieten. Das ist eine Überlegung wert. Hardware-RAID muss es da, denke ich, nicht unbedingt sein.
Okay, guter Tipp für uns.
Ich weiß, was ich machen muss.
Du weißt das jetzt. Ja. Schönen Dank für die Informationen und schönen Tag noch.
Ja, gerne.
Wiederhören, Herr Frick.
Wiederhören.
Wolfgang, du hast es sicherlich auch gelesen. In der letzten Zeit gingen einige Pressemeldungen über die Ticker. Und in der Hauptsache stand da, HP verkauft billige Tinte. Ich habe so bei mir gedacht, Mensch, dass die jetzt umsteigen auf irgendwelche nachgemachte, ist ja alles Quatsch. Und wir haben mal bei HP angerufen, nachgefragt. Und am Telefon haben wir Ralf Groh, der ist Vertriebsdirektor für Drucker, Zubehör. Ist
eigentlich das passiert, was wir auch erwartet haben, dass die Tinte billiger geworden ist.
Das ist, glaube ich, auch die richtige Art und Weise. Ja. Herr Groh, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag.
Was steckt denn eigentlich wirklich dahinter?
Ja, Sie haben natürlich schon richtig vermutet, die Spekulation auf Alternativtinten von HP ist sicherlich falsch gewesen. Richtig ist, dass wir unser Patronensortiment ergänzt haben, erweitert haben und auf allen Plattformen, auf allen Druckerplattformen dem Kunden jetzt auch über die Lebenszeit des Druckers hinweg die Wahl bieten zwischen einer günstigen Einstiegspatrone sozusagen für Leute, die weniger oder durchschnittlich viel drucken und einer Patrone, die bei deutlich mehr Reichweite für Vieldrucker die besten Kosten pro Seite anbietet. Und das bieten wir jetzt systematisch für alle neuen Drucker und für einen Großteil unserer installierten Basis, die also in den letzten vier Jahren in den Markt gekommen ist, an. Es hat aber nichts damit zu tun, dass wir in irgendeiner Form unterschiedlich qualitative Tinten anbieten. Die Tinten, die wir anbieten, haben alle die höchste Druckqualität, höchste Zuverlässigkeit und auch die Lichtbeständigkeit von teilweise über 100 Jahren, diese von HP.
Haben Sie das schon ausprobiert?
Nein, das machen wir nicht selber. Dafür gibt es international bewährte Testinstitute, in diesem Falle Wilhelm Research. Das ist ein amerikanisches Institut, was die Lichtbeständigkeit von Drucken aller Art, eben auch speziell von Ausdrucken aus Computerdruckern, testet. Dann gibt es Testverfahren dazu, beschleunigte Testverfahren, die normiert sind. Und den normalen Alterungsprozess eines Fotos in einem Glasrahmen an der Wand simulieren, so wie Sie das zu Hause erleben würden.
Wie sieht denn das so aus, das Verhältnis von einem normalen Foto zu einem Ausdruck von einem Tintenstrahldrucker und vielleicht von einem Farblaserdrucker? Können Sie das sagen?
Ja, das, was Sie so klassisch als Foto aus dem Labor, Sie sagten eben normales Foto, interpretieren, das können Sie selber sagen, wie lange das hält, wenn Sie sich die Farbfotos aus Ihrer Kindheit anschauen. Die sind heute alle leicht stichig in der Regel, oftmals gelb oder rotstichig.
Also in meiner Kindheit waren die noch schwarz-weiß.
Also ich habe gewonnen dadurch.
Gut, wer das wünscht, für den ist das natürlich eine schöne Option. Nichtsdestoweniger, bei diesem Test geht es natürlich darum, wie sehen die Fotos aus im Vergleich zu dem ursprünglich ausgedruckten.
Ja.
Und da stellen Sie also fest, dass heutige Laborfotos eine Haltbarkeit nach diesen Tests von so 30, 40 Jahren haben, während wir, wie gesagt, 100 Jahre, teilweise bis zu 120 Jahren. Es gibt auch ein Drucksystem, das sogar 200 Jahre schafft.
Ich muss aber jetzt nochmal zurückdenken, was Sie gesagt haben. Also es kann ja nicht sein, dass Sie zwei verschiedene Qualitäten anbieten. Das ist also in der einen Patrone weniger drin und in der anderen Patrone mehr drin. Und das ist, korrekt, ist das Geheimnis, ja?
Ja, das Geheimnis ist sicherlich die Reichweite dieser Patronen.
Also sind sie doch nicht billiger geworden?
Naja, wir bieten für die Drucker Zeit ihres Lebens die Möglichkeit an,
günstige
Patronen zu kaufen. Und das ist für viele
mit Kunden. Wenig drin.
Mit weniger drin. Das ist für viele Kunden, Sie können auch umgekehrt formulieren, wir bieten für alle Drucker eine Patrone an, in der mehr drin ist. Denn die neuen Drucker kommen standardmäßig mit zwei nachkaufbaren Patronen auf den Markt. Also zum Beispiel die 350 gibt es in der Normalversion und in der 350 XL-Version, die dann auch an der grünen Verpackung leicht zu erkennen ist. Das ist schon wichtig. Man darf da nicht immer aus dem eigenen Druckverhalten denken, was das Richtige für den Kunden ist. Wir haben über die letzten anderthalb Jahre Daten, also reale Benutzerdaten, und Umfragung unter über 2 Millionen Kunden gemacht. Und dann stellt man doch tatsächlich fest, dass das Druckverhalten sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt ungefähr ein Drittel der Kunden, die so einen Drucker haben, die tatsächlich viel drucken, für die es sinnvoll und lohnend ist, diese großen Patronen, XL-Patronen zu kaufen. Und dann gibt es eben eine Vielzahl anderer Kunden, die drucken sehr, sehr wenig. Für die ist es einfach wichtig, einen Drucker zu haben, ab und zu etwas zu drucken. Das ist vielleicht 20 Seiten im Monat oder so wird da gedruckt. Und dann ist es sehr sinnvoll, eine kleine Patrone zu kaufen.
Um die öfter mal zu wechseln mit frischer Ware.
Und dann nach eineinhalb oder zwei Jahren zu wechseln. Ja. Denn Tintenpatronen haben ja aufgrund der Chemie der Tinte auch eine begrenzte Haltbarkeit. Ja, ja. Also das ist durchaus die sinnvolle und auch ökonomisch sinnvollste Möglichkeit, das zu machen.
Glauben Sie denn, dass Sie da auch so den Wild wuchernden Markt bei eBay bekämpfen können mit den Billigpatronen?
Also zum einen, eBay ist ja ein Marktplatz und wir haben eigentlich keine Intention, den Marktplatz eBay zu bekämpfen. Wir wollen natürlich dafür Sorge tragen, wo wir das können und soweit ich das weiß, ist aus eigenem Antrieb auch eBay für Tintenpatronen dabei, sicherzustellen, dass Angebote als das erkennbar sind, was sie sind. Ja. Wenn eine Originalpatrone angeboten wird, dann sollte das deutlich sein. Es sollte aber genauso deutlich sein, wenn es eben keine ist. Das ist heute nicht immer der Fall. Und da arbeiten wir sicherlich mit allen Marktplattformen zusammen, um entsprechende Informationen zu geben, sodass diese Marktplätze dafür Sorge tragen können, dass Angebote korrekt klassifiziert werden.
Ist Produktpiraterie für Sie ein Problem?
Natürlich sind
bei Tinte
sind Fälschungen für uns ein Problem, ist weltweit ein Problem. Das betrifft nicht nur Jeans oder Parfüms, es betrifft auch Drucker, Tintenpatronen weltweit. Gott sei Dank ist es so, dass der deutsche Markt nicht der schlimmste ist, was das angeht. Aber natürlich gibt es viele Ware, die aus zum Beispiel Asien auch nach Europa und Deutschland gelangt. Wir verfolgen das mit aller Härte, gemeinsam in der Zusammenarbeit mit den Behörden. Denn hier geht es ja oftmals dann eben auch um Steuerbetrug und so weiter.
Und es geht ums schwarze Gold oder auch farbige Gold. Denn irgendwie haben wir mal was ausgerechnet, dass der Liter von diesem Druckerfarbe um die 1000 Euro kostet. Ist also schon recht mächtig.
Also Sie können die Tinte bei uns nicht im Liter kaufen. Was Sie kaufen, sind Tintendruckpatronen. Da ist ein Druckkopf drin enthalten.
Naja, also wenn ich die Tinte zusammenschütte, bis es ein Liter voll ist, habe ich glaube 1000 Euro am Bein.
Und Sie haben eine ganze Reihe von Druckköpfen.
Vielen Dank für das Interview und wir freuen uns, dass es für den Konsumenten ein bisschen günstiger geworden ist.
Und dass wir jetzt Klarheit haben. Das Dankeschön.
Sicher, vielen Dank.
Tschüss, Herr Groh. Lässt du dich zählen?
Also bei der letzten Volkszählung, die warten immer noch auf meine Daten. Da habe ich verweigert und hätte auch eine Strafe in Kauf genommen. Kam aber keine.
Ja.
Und jetzt brauchst du gar nicht mehr gezählt zu werden, weil sie zählen dich einfach.
Ach, sie zählen mich, obwohl ich nicht
gezählt habe? Am 1. Juli geht das doch los. Du brauchst, glaube ich, nichts Großartiges auszufüllen, sondern die gehen jetzt an die Dateien, die sie sowieso schon haben. Das haben wir ja damals in den 80er Jahren schon gesagt. Die haben uns doch alle, die haben doch meine Dateien da auf dem Einwohnermeldeamt. Können Sie die doch weitergeben? Nein, die wollten von mir die Schuhgröße wissen und wollten wissen, ob ich Brillenträger bin. Und da habe ich gedacht, was brauchen die nicht zu wissen? Habe es nie abgegeben, nie gesagt und das war auch gut so.
Ich finde das sowieso irgendwo beknackt.
Ja, nun, so ein Zensus muss ja schon sein. Das ist, irgendwo muss ja so eine Regierung auch wissen, wie viele Leute haben wir denn eigentlich? Das gab es ja damals schon bei den Römern. Das ist ja unser Christus ist ja da auch gezählt worden. Also ja. Das heißt, der noch nicht, der war ja noch zu klein dazu. Mhm. Aber das gab es schon immer, dass Herrschende wissen wollen, über wie viele Leute herrschen wir
denn. Ich finde das auch alles wahnsinnig wichtig und interessant. Und wenn ich mir überlege, wie oft Verkehrszählungen sind und dann haben wir doch keine Straßen, weil überall Staus sind und alles zu ist. Und wenn ich 10, 20 Jahre vorher gesagt bekomme, wie viele Millionen, zig Millionen Autos über die Autobahn fahren und ich sehe mir heute die Autobahn an, das bringt doch alles nichts. Wofür denn? Ja, ich muss doch solches Wissen auch umsetzen.
Ja, wäre doch vielleicht noch schlechter, wenn man gar nichts wüsste.
Da brauchte man nicht sagen, die sind ja offenen Augens in diesen Blödsinn reinmarschiert. Da könnte man sagen, ja, die haben es nicht besser gewusst.
Ja, die haben da so Wechselschilder gebaut. Ist doch ganz toll.
Vielleicht sollten wir uns ernsthaft mal darüber Gedanken machen, wie sinnvoll diese Zählung ist.
Büb sagen und Daumen hoch und Zickezack.
Und Bimbam.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.